Ganz ehrlich, ist es jetzt komisch, hier nach vorne zu gehen.
Warum?
Weil ich gerade in einer anderen Welt war.
Danke, Alex, dass du uns mitgenommen hast. Danke für diese Zeit, vor diesem Licht zu stehen und Gott zu begegnen. Und jetzt ein Schwenk plötzlich auf etwas völlig anderes.
Doch das andere Mikrofon.
Okay, doch das andere Mikrofon. Ein Schwenk zu einem ganz anderen Thema. Vielleicht hilft Folgendes. Ein Chef hat den Eindruck, dass seine Angestellten ihn nicht so richtig ernst nehmen, ja. Und um das zu erwirken, hängt da ein Schild an seine Tür. Ich bin hier der Chef. Dann geht er in die Mittagspause, kommt zurück, hängt ein Post-it an seinem Schild. Da steht drauf, ihre Frau hat angerufen, sie hätte gerne das Schild zurück. Es ist so witzig, darüber zu lachen, und doch merken wir, das ist doch das ganz große Thema, wenn es um Leitung geht, wer ist hier der Chef geht, ja, wer hat Macht, wer übt die wie aus, das beschäftigt uns. Und es beschäftigt Gemeinde, weil auch Gemeinde Leitung braucht. Und Markus hat letzte Woche über ein ganz wichtiges Thema gesprochen. Er hat Leitung erklärt, wo Leitung überhaupt vorkommt, wo sie überhaupt überall im Leben eine Rolle spielt. Und er hat über den Punkt gesprochen, wo ich sagen würde, da fängt eigentlich alles an. Denn jemand hat mal gesagt, die schwierigste Person, die du jemals leiten wirst, bist du selbst. Genau. Wenn wir das nicht hinkriegen, brauchen wir eigentlich gar nicht weitermachen. Also, es geht um Gemeindeleitungswahl. Erich hat es gerade schon erwähnt, bei euch in der Gemeinde, bei uns in der Gemeinde. Und ich habe diesem Thema Leiterschaft einen Untertitel gegeben, wie Gott seine Gemeinde voranbringt. Denn darum geht es bei Leiterschaft. Es geht nicht um Macht, es geht nicht um irgendjemanden, der sich profiliert, sondern es geht um die Frage, wie Gott seine Gemeinde führt und voranbringt. Und das tut er eben durch Leiter. Gott will, dass seine Gemeinde wächst, sich entfaltet, dass sie in ihr Umfeld hineinwirkt, dass sie ihren Auftrag entdeckt und lebt. Und um das zu bewirken, hat Gott durch die Geschichte hindurch immer Leiter gebraucht. Leute, die bereit sind, voranzugehen. Menschen, die bereit sind, dieser Gemeinde zu dienen, manches auf sich zu nehmen, was andere nicht bereit sind, auf sich zu nehmen oder wo ihr auch gar nicht ihre Berufung liegt. Aber wie passiert das? Wie stellt sich Gott vor, dass geleitet wird, und wer soll das überhaupt tun? Darum wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Ich möchte mir mit euch heute die Geschichte der Leiterschaft in der Bibel angucken. Habt ihr Zeit? 3 Stunden? Also ihr merkt, Leiterschaft in der Bibel ist so ein großes Thema. Man könnte tatsächlich bei Abraham anfangen, denn bereits im Alten Testament finden wir dieses Thema, dass Gott einzelne Menschen gebraucht. Ja, da ist ein Abraham, Mose, ein Josua, ein Nehemia, aber auch interessanterweise Frauen wie Ruth, wie Naomi, wie Esther. Dann waren später Könige wie David und Salomo, dazu die Propheten. Wenn wir diese alttestamentliche Geschichte aufrollen würden, dann wären wir wahrscheinlich schon beim Mittagessen. Und dann würden wir erst ins Neue Testament kommen. Und da steige ich heute ein. Nämlich an der Stelle, wo christliche Gemeinde entstanden ist. Als die ersten Christen sich zusammengetan haben, Gemeinde gewachsen ist, da taucht dieses Thema nämlich auf, Leiterschaft. Und wir kommen direkt zum ersten Punkt, der heißt Apostel, direkt von Jesus eingesetzt. Apostel waren die ersten Leiter. Diese Leitungsgeschichte beginnt quasi mit Jesus selbst. Er schart nämlich, wie es für einen Rabbi üblich war, Menschen um sich. Und da war eine ganze Menge dabei. Das waren jetzt nicht nur 12, das mal lesen wir von 72, mal lesen wir von 5000. Also er hatte wahrscheinlich ganz unterschiedliche Menschenmengen um sich, aber er sagt irgendwann, 12 von denen, die pick ich mir heraus. Diesen 12 gebe ich eine besondere Aufgabe, und 12 ist nicht eine zufällige Zahl. 12 Menschen, die er beruft, steht für die 12 Stämme Israels. Also diese 12 Männer sind nicht aus den 12 Stämmen Israels. Die meisten kamen aus Galiläa, aber sie stehen symbolisch dafür, dass Jesus sagt, dieses Volk in seiner Berufung möchte ich erreichen. Und dazu brauche ich Leiter. Und die nehme ich mir an die Hand. Denen erkläre ich manche Dinge, die andere nicht erklärt bekommen haben. Aber das Interessante ist, guckt euch mal die Lebensgeschichten von den Zwölfen an. Das waren keine Gelehrten. Das waren keine Studierten. Weder theologisch noch irgendwas anders. Das waren einfache Handwerker, Fischer. Da war einer dabei, der gehörte zur Widerstandsbewegung gegen die Römer, zu den Zeloten. Es waren, ja, glaube ich, ganz schöne Haudegen. Und sogar Teenager waren dabei. Man geht davon aus, dass 2, 3 von diesen Jüngern tatsächlich vielleicht gerade mal 15, 16 waren. Und diesen 12 Leuten vertraut Jesus die erste Leiterschaft an. Sie sollten Jesus Arbeit fortsetzen, wenn er in den Himmel aufgefahren ist. Er sagt zu ihnen in Johannes 20, 21, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Diese 12 übernehmen die Aufgabe von Jesus, ganz direkt. Und dann, Jesus ist weg, es dauert ein paar Tage, dann kommt Pfingsten und dann entsteht in Jerusalem die erste Gemeinde. Und wer sind die Leiter dieser ersten Gemeinde? Diese 12. Nein, stimmt nicht ganz. 11 davon. Einer hat sich aus dem Spiel genommen. Judas war nicht mehr dabei und so wurde schon direkt ziemlich am Anfang einer für diesen Judas nachberufen. Das ist schon mal eine spannende Geschichte, wenn man sich die anguckt. Was wurde denn da überlegt und wie wurde das eigentlich gemacht? Da waren nämlich die Jünger herausgefordert. Ja Mensch, wir waren doch eigentlich zu 12. Was machen wir jetzt? Da fehlt ja einer. Ja, in unsere Gemeindeleitung gehören eigentlich 6 Älteste. Eine ist weggezogen, seitdem ist der Platz vakant. Was machen wir da jetzt? Auch das Thema kennen wir heute. Diese 12 also bilden die Gemeindeleitung. Und wenn es um die Frage geht, wir wollen jemanden nachberufen, das passierte nach Judas, aber später auch nochmal, da gab es 2 Kriterien. Erstens, wer nachberufen werden möchte, ein Apostel zu sein, der musste ein leibhaftiger Zeuge gewesen sein vom Leben und auch von der Auferstehung von Jesus. Und zweitens, er muss von selbst direkt von Jesus in die Nachfolge berufen worden sein. Da gab es am Anfang schon noch einige. Aber damit war auch klar, die Leitergattung der Apostel, wie wir sie hier lesen, ist zum Aussterben verdammt. Es wird irgendwann keine Apostel mehr geben. Denn ich habe Jesus nicht leibhaftig erlebt. Und habe auch seine Auferstehung mich nicht mitbekommen. Also kann ich kein Apostel sein. Also, außer man versteht es wie die katholische Kirche, die sagt, ein Apostel kann immer der sein, der von einem Apostel wieder berufen wurde. Die haben das so gelöst. Deswegen gibt es bei der katholischen Kirche in ihrem Denken immer noch Apostel in dem Sinne. Aber das sehe ich oder denke ich ein Stück anders. Ich glaube einfach, dass der Begriff sich verändert hat. Aber da komme ich gleich dazu. Interessant ist aber, und das ist, finde ich, wichtig, es gab 5 Dinge, die man so aus diesem Leben zwischen Jesus und den Jüngern herausarbeiten kann, die wichtig waren für einen Apostel, für einen Leiter. Davon kann man bis heute was ableiten. Das erste war, sie waren zuallererst berufen, bei Jesus zu sein. Vor allen anderen Dingen, bevor sie eine Aufgabe haben und so. Als allererstes war wichtig, sie sollten nahe bei Jesus sein. Von ihm lernen, von ihm Dinge erklärt bekommen. Das ist auch bis heute wichtig. Das zweite, sie sollten als seine Zeugen auftreten. Also das, was sie erlebt haben mit Jesus, weitergeben. Weil das, was wir mit Jesus erleben, Menschen bewegt. Und das nicht nur in ihrem privaten Kontext oder in ihrem Dörfchen, sondern bis hinaus in die ganze Welt. Lesen wir in Apostelgeschichte 1,8 und Matthäus 18, 18-20. Das dritte, sie bekamen Macht über Geister und Krankheiten. Also sie hatten eine Vollmacht bekommen, das heißt, sie haben Dinge, auf die Menschen sonst keinen Einfluss haben, haben sie in die Hand bekommen. Das vierte, sie sollten Menschen binden und lösen. Sprich, auf der einen Seite Menschen die Schuld abnehmen, ihm Vergebung zusprechen und sagen, das Thema ist erledigt, das hat Jesus ans Kreuz genommen. Und auf der anderen Seite sollten sie sagen, Leuten ein Stoppschild setzen und sagen, ey, so wie du gerade unterwegs bist, wie du lebst, bist du auf dem Holzweg, du rennst in dein Verderben. Wir setzen dir jetzt als Apostel mal eine Grenze. Nicht mit dem Ziel, dich, ja, sage ich mal, nach draußen zu drängen, sondern um dir klarzumachen, hey, so geht's nicht weiter. Dieses Binden und Lösen, wenn ihr in irgendeiner Kirche seid und dort eine Figur seht, die einen großen Schlüssel am Schlüsselbund hat, Dieser Schlüssel symbolisiert dieses Binden und Lösen, das Schlüsselamt sozusagen, quasi Dinge aufzuschließen und zuzusperren. Ja, deswegen haben Apostel manchmal diesen Schlüssel eben am Bund und auch ganz allen voran der Petrus hat diesen Schlüssel ganz oft. Das ist nämlich sein Zeichen. Und das fünfte ist, sie wurden beauftragt, die Herde der Schafe zu weiden. Johannes 21, da ist es vor allem der Petrus, der das zugesprochen bekommt, aber es geht nicht nur um den Petrus, es geht letztlich um die Apostel. Die sollen die Schafe, die Christen auf die Weide führen. Sie sollen dieses Hirtenamt übernehmen, wo Jesus über sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Ja? Und jetzt sind sie plötzlich seine Unterhirten. Jetzt die Frage, wenn man diese fünf Punkte mal so sieht, das gilt ja jetzt auf die Apostel bezogen, auf die Jünger. Was davon kann man denn auf heute, auf Leitung übertragen? Alles. Genau. Fängt auch heute bei Leitern an. Sie sind zuallererst berufen, nah bei Jesus zu sein. Wenn das nicht gilt, kannst du das Leiter in Gemeinde einpacken. Was willst du dann noch leiten? Denn Jesus ist immer noch der Chef im Ring. Er ist der Herr der Gemeinde. Und wenn ich als Leiter mich nicht von ihm leiten lasse, führe ich Gemeinde ins Verderben. Funktioniert nicht. Diese fünf Dinge sind immer noch die Kernaufgaben von Leitung in Gemeinde. Auch wenn die Leiter heute nicht mehr Apostel heißen, sondern Älteste oder Gemeindeleitung oder Presbyterium oder Pfarrgemeinderat, alle haben ihren Begriff dafür. Jetzt fragt ihr aber vielleicht euch, da steht aber nichts von Gebäudefragen und nichts von den Finanzen und der Organisation von irgendwelchen Events und Evangelisationsveranstaltungen. Richtig. Bis heute ist es die Herausforderung, dass Leitung freigesetzt wird, die Kernaufgaben zu erfüllen. Und wir haben aber die Tendenz, weil wir so Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Leiter zu finden und oft dann unten drunter die Leute sagen, ach, lass die mal machen, dass die Leitung mit so vielen Dingen zugeballert wird, dass sie zu diesen eigentlichen Aufgaben nur noch ganz schwer kommt. Ich werde nachher nochmal auf das Thema zurückkommen, was dabei wichtig ist. Aber diese fünf Punkte, die hier stehen, sind nach wie vor wichtig für Leiter. Also wer dieses Ältestenamt annimmt, der sollte diese fünf Dinge im Blick haben. Kommen wir zum zweiten. Die Geschichte geht weiter und plötzlich kommt da ein Paulus dazu. Paulus mit dem Untertitel Jesus untermauert den Auftrag. Es kommt einer dazu und das ist eine spannende Geschichte, weil die Apostel waren ja nur noch zu elft. Und jetzt kommt eigentlich ein Zwölfter hinzu, aber die Apostel haben mittlerweile den Zwölften nachgewählt. Jetzt kommt quasi der Dreizehnte dazu. Einer, der in diesem Kreis keine Rolle gespielt hat bisher. Einer, der auch, naja, sagen wir mal so, bisher auf der anderen Seite stand. Dieser Dreizehnte war nämlich eigentlich der größte Feind und Widersacher dieser jungen Jesusbewegung. Der Saulus war wie kein anderer hinterher und wollte diese junge Bewegung im Keim ersticken. Eigentlich ja Saulus, genau. Ihn rüttelt Jesus komplett durch, stellt sich ihm in den Weg, schlägt ihn mit Blindheit und sagt, du sollst nicht mehr Feind sein, sondern zu meinem Botschafter werden. Und zwar gerade da, wo die Menschen noch nie etwas von mir gehört haben. Er wird zum 13. Apostel. Interessant ist, du hast es vorhin gebetet, als du über Israel gebetet hast, dass wir eingepfropft sind als Christen. Die 12 Apostel stehen immer noch für Israel, für die 12 Stämme. Und der Paulus als der 13. steht für uns. Für die, die keine jüdischen Wurzeln haben. Für die Christen. Weltweit. Er ist der ein, der dazukommt, zu dem Jesus sich als nächstes gesandt sieht. Und zu dem eigentlich Jesus die Apostel gesandt hat, aber die so lange in Jerusalem sitzen bleiben und nicht hinausgehen. Paulus bekam von Jesus aufs Herz gelegt, das Evangelium zu den Heiden zu tragen. Und er bezeichnet sich selbst als Apostel und das hat am Anfang ganz schön zu Spannungen geführt. Denn mit diesem Auftrag, zu den Heiden zu gehen, fordert er diese 12 massiv heraus. Die tun sich nämlich immer noch schwer, obwohl das Jesus eigentlich klar gesagt hat, geht hinaus in alle Welt, die tun sich immer noch schwer zu denken, dass diese Botschaft tatsächlich auch für die ganze Welt bestimmt ist. Da muss Gott schon dem Petrus eine Vision schenken, dass er sich anfängt, darauf einzulassen. Und dieser Paulus steht dafür, geht voran und untermauert nochmal diesen Auftrag. Hey Leute, wir sind berufen, rauszugehen. Nicht nur in unseren Gemeindehäusern sitzen zu bleiben. Da draußen sind so viele Menschen, die kennen Jesus gar nicht. Das ist der Auftrag von Gemeinde. Und um das zu untermauern, wählt Gott diesen 13. Apostel persönlich aus und gibt ihm diesen Auftrag. Und das ist für mich jetzt, wenn es um heutige Leitung geht, auch wichtig zu erkennen, ja, diesen Auftrag, der eigentlich bei den 5 Punkten vorhin schon dabei stand, der ist so wichtig, aber er fällt so leicht hinten runter, bis heute. Wie oft erlebe ich Gemeindeleitung, die gut darin ist, die Gemeinde zu verwalten. Und was ist dann? Dieser Auftrag, nach draußen zu gehen, der fällt so leicht auch bei Gemeindeleitung. Mit den vielen Aufgaben, die zu tun sind und diesem Bewahren aller Leute, die da sind und sie gut zu versorgen, fällt so leicht hinten runter. Paulus rückt diesen Auftrag wieder ins Blickfeld. Und so kam das Evangelium eben über Israel hinaus nach Europa und später in die ganze Welt. Auf Leitung heute übertragen bedeutet es, hey, vergesst diesen Auftrag nicht. Lasst ihn nicht als ersten von den 5 Dingen hinten runterfallen, wenn ihr noch um Gemeindefinanzen und um Gebäudesachen und was ich was euch kümmern müsst. Dieser Auftrag ist und bleibt wichtig. Einerseits unterstützen wir das, indem wir Missionare ja mitfinanzieren, indem wir Teil unseres Budgets, was wir haben, vielleicht in die Mission investieren, Missionare zu uns einladen, vielleicht sogar selbst mal zur Mission fahren. Ich war schon in Peru bei einer Freundin, die dort Missionsarbeit macht, und habe mitgeholfen 2018, weil ich es so spannend finde, Mission selbst mitzuleben und kennenzulernen. Und zum anderen sind wir aufgefordert als Gemeinde, unser direktes Umfeld zu erreichen. Deutschland ist längst Missionsland. Wir waren mal wirklich führend darin, dass wir in die ganze Welt dieses Evangelium getragen haben. Wir waren eins der Länder, die am meisten Missionare ausgesandt haben. Aber seit ungefähr 10, 15 Jahren gibt es die Tendenz, dass in die Länder, in die wir Missionare gesendet haben, dass dort mehr Christen, also viel mehr christianisiert wurde, viel mehr Menschen an Jesus glauben und dort aus Brasilien, aus Afrika, aus Asien Missionare ja den Auftrag bekommen, hier nach Europa, nach Deutschland zu kommen und hier uns zu helfen, wieder unser Land zu erreichen. Eine geniale Sache. Ja. Die Missionsgesellschaft, die zu unserem Verband gehört, nennt es Reverse Mission, also zurückkommende Mission. Also quasi das, was wir ausgesandt und ausgestreut haben in alle Welt, kommt jetzt zu uns zurück. Spannendes Thema. Es wirft also immer wieder die Frage auf, wer ist eigentlich der 13. Apostel bei uns? Und wenn, das Interessante ist, habe ich schon ein paar Mal beobachtet, wenn die Gemeindeleitung diesen Auftrag nicht ernst nimmt, dann beruft Gott manchmal eine Person aus der Gemeinde, der das besonders auf dem Herzen liegt, und die kommt dann und fordert Gemeinde heraus. Und vor allem Gemeindeleitung und sagt, ey Leute, wir müssen das wieder machen. Und Gemeindeleitung ist gut beraten, dass sie, wie damals dem Paulus, diese Person hört und sich da ergänzen lässt. Kommen wir zum 3. Punkt. Der ist jetzt mit einem Begriff überschrieben, den kennen wir. Die Ältesten, die berufenen Leiter. Wie gesagt, neue Gemeinden entstehen durch die Arbeit von Paulus und dann später von Timotheus und von weiteren Missionaren. Es gibt aber dort keine Apostel mehr. Und jetzt war die Frage, ja, wie ist es jetzt mit Leitung in diesen Gemeinden? Das hätten natürlich die 12 in Jerusalem sagen können, komm, wir teilen uns auf. Jeder von uns übernimmt die Leitung in einer Gemeinde, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber selbst da hätte es ja nicht gereicht. Irgendwann, spätestens nach 20, 30, 40 Jahren, hätte sich die Frage neu gestellt. Also, Paulus, der in diese Gemeinden kommt, der stellt sich diesem Thema. Und wir lesen in der Apostelgeschichte Folgendes, Apostelgeschichte 14, 23. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein und beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Das heißt, sie haben sich genau angeguckt, welche Leute haben wir da? Welche Leute von denen, die dort zum Glauben gekommen sind, haben sich positiv entwickelt? Sind vielleicht in ihrem privaten, häuslichen Umfeld, haben sich da schon bewährt, so wie sie mit ihren Kindern und ihrem Haushalt umgehen, dem sie vorstehen? Also man hat sehr hingeguckt, genau, welche Menschen sind da fähig? Und die hatten jetzt keine Chance, mal die Leute erstmal 10 Jahre Christen zu sein, zu lassen und zu schauen, wer von denen hat sich in diesen 10 Jahren bewährt, sondern es war tatsächlich sehr frisch alles. Und da wurden eben Älteste berufen. An manchen Stellen im Neuen Testament steht, je nach Bibelübersetzung, auch Bischöfe. Es gibt 2 griechische Begriffe, Presbyteroi und Episkopoi, Bischöfe und Älteste, das sind aber nicht die Bischöfe, die wir heute kennen. Diese beiden Begriffe sind tatsächlich austauschbar. Sie bedeuten genau das Gleiche. Sie haben keinen großen inhaltlichen Unterschied. Das heißt, ob da Bischöfe oder Älteste steht, es geht immer um die Gemeindeleiter. Manche Gemeindeleitungen heute brauchen diesen Begriff Älteste In unserer Gemeinde ist es auch so. In der letzten Gemeinde, in der ich war, war es einfach die Gemeindeleitung. Der Begriff, den wir drüber setzen, ist eigentlich egal. Es geht tatsächlich um diese Leiter, die im Sinne Jesu diese Gemeinde leiten. An Titus schreibt Paulus später, damit unsere Arbeit dort zu Ende, du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Ältesten ernennst, wie ich sie dir aufgetragen habe. Ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seiner Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Und dann Punkt, 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 das geht noch ein ganzes Stück weiter. Da hat der Paulus aus seiner Erfahrung gesagt, okay, ich gebe dir mal ein paar so Anhaltspunkte an die Hand, wenn du, Timotheus, jetzt in der Gemeinde überlegst, wen als Ältesten möchtest du einsetzen. Das sind so ein paar Punkte, an denen kannst du dich orientieren. Das sind Parameter, die sind wichtig. Aber ganz wichtig ist bei dieser Auflistung, wir haben da schon mal in Leitung diskutiert, keiner von uns wird das zu 100% füllen. Wir werden immer irgendwo auch fehlerhaft bleiben. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, dass wir alle alles auf die Reihe kriegen. Aber es geht darum zu gucken, Mensch, wenn da einer in seiner Familie völliges Chaos produziert, dann wird es vielleicht schwierig, dass er dann Gemeinde gut leitet. Also deswegen diese Verbindung. Aber interessant ist, Einsetzung der Ältesten damals passierte von außen. Das würde bedeuten, wenn ihr jetzt Älteste einsetzt in der Gemeinde, dann werdet ihr hier eigentlich gar nicht gefragt. Eigentlich müsste euer Verband kommen, weiß nicht, wer das ist, ob es da einen Inspektor, einen Verantwortlichen für die Gemeinde gibt, der müsste hierher kommen, müsste 2 Monate mit euch mitleben. Und nach 2 Monaten, wenn er euch einigermaßen kennengelernt hat, müsste er von außen kommend sagen, okay, diese 4 Leute, die habe ich jetzt entdeckt bei euch in der Gemeinde, die ich kennengelernt, die setze ich jetzt als Älteste ein. Machen wir das? Nee, das lassen wir uns nicht nehmen, ne, als Gemeinde. Wir wählen unsere Ältesten schon selbst. Das zeigt, okay, hier hat sich was verändert. Dieses Prinzip von damals leben wir nicht mehr. Und das ist spannend, weil wir damit herausgefordert sind, diese Berufungssache nochmal neu zu leben. Bevor ich das nochmal ein bisschen näher erkläre, noch eine Einfügung aus Epheser 4, Vers 11 bis 13, die ich wichtig finde, auch für Leitung in Bezug auf Älteste. Diesen Text hat Paulus geschrieben. Ich lese uns ihn mal vor. Einmal weiter. Ah, da kommen die Punkte, okay. Dann habe ich den Text doch nicht drin, dann lese ich ihn einfach so vor, genau. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe zusammen ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Hier werden 5 Typen genannt und interessant taucht der Begriff Apostel wieder auf. Apostel hatten wir doch vorher schon mal. Aber es sind nicht mehr die Apostel aus der Jerusalemer Gemeinde, sondern es geht um eine Aufgabenbeschreibung, eine Aufgliederung, Leitung in 5 Dimensionen zu beschreiben. Und der Apostel, in diesem Begriff, der hier wieder aufgegriffen wird, ist der, der das große das große Ganze sieht. Der auf dem Herzen hat, Vernetzung zu denken. Der sagt, wir sind nicht nur als Gemeinde hier und bilden als eine Gemeinde Leib Christi, sondern wir sind vernetzt mit anderen Gemeinden drumherum. Ja, dass der Markus und ich uns versuchen, wir tauschen hier mal ab und zu den Kanzelplatz und versuchen, uns gegenseitig zu ergänzen und auch mal zu überlegen, hey, da bietet die eine Gemeinde was an, wieso sollen wir da nicht auch mal teilnehmen? Ja, also nicht nur für uns allein unterwegs zu sein, aber noch darüber hinaus, auch welche anderen Christen gibt es in der Region? Wie kann man zusammenarbeiten? Ja, wo entwickeln sich die Dinge hin? Das ist die Apostelaufgabe. Daneben treten aber die Propheten. Sie haben einen besonders guten Draht nach oben, sind vielleicht besondere Beter, haben eine feine Wahrnehmung von Gottes Reden in diese Welt hinein. Sie stehen fürs Gebet und fragen ganz oft, was hat Gott heute und hier ganz konkret mit uns vor? Die stehen vielleicht mal an einem schwierigen Punkt in der Sitzung auf und sagen, Leute, wir sind ja gerade dabei, uns komplett zu verlieren. Lass uns mal kurz innehalten und beten, bevor wir weitermachen. Propheten. Dann werden hier die Lehrer genannt. Die sind darauf bedacht, dass die Gemeinde gut geschult und versorgt wird und aus- und weitergebildet wird. Ja, was brauchen unsere Leute? Wo können wir vielleicht mal ein Seminar anbieten? Ja, brauchen wir Eheabende? Brauchen wir eine biblische Vertiefung? Auch die gehören zur Leitung und haben eine spezielle Aufgabe und Begabung. Dann kommen die Hirten dazu. Das sind die Versorger, die Seelsorger, die Menschen nachgehen, die Zeit haben, die hinhören, die persönliche Gespräche führen. Und als letztes die Evangelisten, so einer wie Paulus eben, die auf dem Herzen haben, Mensch, wir müssen auch nach draußen wirken, wir haben doch einen Auftrag. Wenn diese fünf Bereiche gelebt werden, dann füllt Leitung ihren Auftrag. Ist ein spannendes Prinzip, gibt es kritische Stimmen dazu, sage ich auch dazu, nicht jeder ist da voll überzeugt von, aber ich finde diesen Bibeltext, wenn es um Apostel, um Leiter in dem Neuen Testament geht, sehr wichtig, mal drauf zu gucken. Leben wir diese fünf Bereiche? Wo kommen sie in der Gemeinde vor? Wer steht dafür? Sie müssen nicht zwingenderweise alle in Leitung setzen. Es gibt begabte Mitarbeiter, die Leitung an der Stelle ergänzen. Aber für Leitung ist es gut zu sehen, was bilden wir selbst ab? Und wo wir einen Mangel haben in unserer Leitung, welche Leute in Gemeinde haben wir, die uns da gut ergänzen können? Kommen wir wieder zu uns. Jetzt zu diesem Punkt mit dem Einsetzen der Ältesten. Das habe ich vorhin ein bisschen vorgezogen. Wir wählen selbst Gemeinde. Wir lassen das nicht mehr von außen einsetzen. Das ist nicht mehr das Prinzip, sondern wir gucken selbst hin. Naja, irgendwie dann aber merken wir, so ganz passt es auch nicht mit dem Wählen, oder? Denn was mache ich bei Wählen? Da wähle ich doch, wenn ich jetzt politisch wähle, überlege ich mir, welche Partei vertritt am ehesten meine Werte, meine Meinung. Ja, das ist beim Wählen politischerseits völlig in Ordnung. Aber ist es bei Gemeindeleitung auch richtig? Welche Nase hier im Raum vertritt am ehesten die Punkte, die mir wichtig sind? Ich habe das mal erlebt in einer Gemeindeleitungswahl, dass eine Person sich aufstellen hat lassen und gesagt hat, da war ich ganz frisch Gemeindepastor geworden, habe die Jugendarbeit abgegeben und dann hat die gesagt, wir haben einen jungen Pastor, der hat viele neue Ideen. Das geht mir alles zu schnell. Wählt mich, ich werde ihn ausbremsen. Ja, ich werde quasi gucken, dass das nicht alles zu schnell geht. Das heißt, es war eine Oppositionsbeziehung. Und meine Herausforderung war hinterher, mit der Person in Leitung zusammenzuarbeiten. Da habe ich mir gedacht, wie schräg ist das? Wir tragen Politik in Gemeindeleitung hinein? Irgendwie, das passt doch nicht. Also bleibt die Frage, wie passiert dieses Berufungsprinzip heute in unserer Gemeinde? Und da gibt es, ich habe mit Markus mich unterhalten, bei euch einen ähnlichen Prozess, wie es in unserer Gemeinde ist, nämlich einen Berufungsprozess, der zwei Schritte hat. Der erste Schritt ist, die Gemeinde ist herausgefordert, zu prüfen, welche Leute schlage ich vor für dieses Amt. Und da würde ich euch mitgeben, macht das nicht wie bei der Politik. Schlagt die neuen Leute vor, die euch am ehesten nach dem Mund reden. Oder die am ehesten eure Sachen vertreten, sondern prüft das wirklich, nehmt diesen Schritt ernst, betet dafür, fastet meinetwegen, welche Leute legt euch Gott aufs Herz und die schreibt an, die kreuzt an und nicht einfach die Nasen, die euch am besten gefallen. Weil es ist wichtig, dass das Reden Gottes in diesem Prozess laut wird. Ja? Und das Zweite ist, wenn ihr dann selbst gefragt werdet, ob ihr als Älteste kandidiert. Die Frage, hat Gott euch berufen? Erich und ich haben da im Vorfeld vorne an der Tür heute Morgen nochmal diskutiert. Ohne dass Gott mir klar macht, das ist deine Aufgabe, sollte ich nicht in Leitung gehen. Dieser Punkt, dass Gott auch mich berufen hat und nicht nur, weil viele Leute mich nach vorne schieben und sagen, mach du mal. Ist es mein Platz, dass Gott mich beruft? Und dabei kann natürlich das Votum der Gemeinde, das viele gehört haben, kann ein Anteil auf diesem Weg sein. Aber nur das alleine ist vielleicht auch zu wenig. Von daher prüft als Gemeinde wirklich ehrlich vor Gott, welche Leiter möchte Gott hier haben? Was legt euch aufs Herz? Und zweitens, wenn ihr selbst gefragt seid, ist es wirklich euer Platz? Will Gott euch da haben? Aber grundsätzlich gilt dabei, fähige Leute haben nie Zeit und nicht alle, die viel Zeit haben, sind dazu berufen zu leiten. Oder anders gesagt, wen Gott bei der Arbeit erwischt hat, den gibt er noch mehr. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. nämlich der Punkt Diakone. Da hatte ich erst überlegt, lasse ich ihn weg, weil boah, es war halt schon ganz schön viel Stoff. Doch, ich finde ihn so wichtig, der gehört hier noch dazu. Nämlich, Leitung kann nicht alles allein. Manche Gemeinden wählen neben den Ältesten Diakone. Hattet ihr hier auch lange ein Diakonate? Dann macht man vielleicht irgendwann Bereichsleiter draus oder andere Strukturen. Und die Frage, die immer wieder mal auftaucht, ist, wie ist es jetzt eigentlich? Gibt es da ein biblisches Prinzip? Gibt es Älteste und Diakone als biblisches Prinzip? Und ich würde antworten, jein. Jein. Es scheint sich in den Gemeinden damals, zumindest ein Teil der Gemeinden etabliert zu haben, neben den Ältesten Diakone zu wählen. Ich würde es aber nicht als das biblische Prinzip benennen. Denn erstens, wäre es ein biblisches Prinzip, hätte zumindest irgendeiner unterwegs gesagt, genau so soll Gemeinde geleitet werden. Das wird nicht. Und zweitens ist es dann doch nicht flächendeckend eingeführt worden, sondern war sehr bunt und sehr schillernd. Dass es Leiter braucht, ja, aber Diakone, gucken wir mal hin, wie das überhaupt entstanden ist mit den Diakonen. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 4. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Es entstand also quasi ein Versorgungsproblem, eine pragmatische Frage, die gelöst werden musste, aber eine, die Leiterschaft brauchte. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigt zu sein, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Worum geht's? Die Ältesten hatten mehr zu tun, als sie Zeit hatten. Thema damals und heute. Und sie waren vor der Frage, entweder stellen wir uns diesen ganzen drängenden Aufgaben, und die müssen gelöst werden, aber dann merken wir zutiefst, wir kommen zu dem anderen, was uns eigentlich Jesus aufgetragen hat, kommen wir nicht mehr. Also, wir brauchen Verantwortungsbereiche, die das übernehmen, die wirklich auch als Leiter ihre Verantwortung sehen, die uns entlasten und die uns ergänzen und uns wieder freisetzen, das Eigentliche zu tun. Das ist eigentlich im Sinne von nicht wichtiger und unwichtiger, sondern das, was im Kern steht als Leitung, als Älteste. In Gemeinde ist es bis heute so, dass es immer wieder Fragen gibt. Da gibt's, wir müssen unser Gebäude renovieren. Wir müssen uns um dies und jenes kümmern. Ich klopfe dem manchmal den Markus auf die Finger, was der hier heute in eurer Gemeinde alles auf Haus und Grund, worum der sich kümmert als euer Pastor. Sag ich, hey Kerle, das ist doch nicht deine Aufgabe. Aber er macht's, weil er ein Herz für Gemeinde hat und weil es so viel zu tun ist und weil Dinge liegen bleiben. Aber ganz ehrlich, darf ich euch das mal als Freund von Markus und einer Gemeinde mal sagen? Hey, kümmert euch um die Sachen und setzt ihn da frei, sich um das andere zu kümmern. Das finde ich nicht gut, was da läuft. Kümmert euch drum, damit der wirklich das machen kann, wozu ihn Gott hier berufen hat. Und damals in der Apostelgeschichte war das eigentlich relativ pragmatisch. Wir müssen eine Gruppe von Leitern berufen, die da heißt es, vom Geist erfüllt sind. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Organisatoren. Es ist nicht egal, wie die leben. Später an einer Stelle schreibt der Paulus neben der Liste für die Ältesten auch eine Liste für die Diakone. Die ist ein bisschen abgespeckt und trotzdem, die müssen sich auch bewährt haben. Das sind wichtige Leiter. Sie sind und bleiben in der Apostelgeschichte den Aposteln unterstellt. Das sind keine freien Radikalen. Also die Ältesten, die Apostel oder die Ältesten bleiben schon die geistlichen Leiter. Aber die sollen eben diesen Teilbereich übernehmen. Und ich finde, für uns heute, was wir daraus lernen können, ist, wenn wir hier Älteste wählen, wenn ihr im Frühjahr Älteste wählt, ich glaube Februar ist es ungefähr, dann könnten sich alle anderen, die nicht gewählt wurden, zurücklehnen und sagen, ach, der Kelch ist aber nur vorübergegangen. Ich muss diese Verantwortung nicht übernehmen, super. Könnt ihr so machen, aber eigentlich ist der nächste Schritt zu sagen, okay, in welchem Teilbereich übernehme ich jetzt Verantwortung? Und helfe damit diesen Ältesten, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Denn wenn sich der Rest der Gemeinde zurücklehnt und sagt, oh, lass die mal machen, dann kommen die ruckzuck wieder an den Punkt wie hier die Apostelgeschichte. Deswegen möchte ich zwei Dinge mitgeben. In Richtung der Gemeinde würde ich gern sagen, seid bereit, ob als Hauskreisleiter, als Bereichsleiter, euch berufen zu lassen, Teilverantwortung zu übernehmen. Wenn das nicht läuft, wird Ältestenschaft, wird Gemeindeleitung auch immer wieder überlagert sein mit Aufgaben, die sie eigentlich gar nicht haben müssten. Und in Richtung der Leitung würde ich sagen, gebt dann aber auch Entscheidungskompetenz ab. Denn das ist auch die Gefahr von Leitung, von Ältesten, dass sie dann doch alles in den Händen halten und diese Unterleiter das Gefühl haben, wir sollen immer nur ausführen. Nein, die werden in der Apostelgeschichte beauftragt, einen Teilbereich eigenverantwortlich zu verantworten. Also, wenn ihr Diakone einsetzt, gebt ihnen auch Entscheidungskompetenzen und Mandate. Das war jetzt ganz schön viel Stoff für einen Sonntagvormittag. Holla die Waldfee. Aber es war mal einmal so der Überblick über das, was Leitung im Neuen Testament bedeutet. Und mir war es wichtig, das mal in meiner Gemeinde an dem Punkt, wo wir neu wählen, bewusst zu machen und in Absprache mit Markus, als wir mitbekommen haben, hey, wir sind da gleich gerade im Gleichzug unterwegs, euch das heute Morgen auch weiterzugeben. Gott will, dass seine Gemeinde wächst, will seine Gemeinde voranbringen. Und er braucht Menschen dazu, die als erstes nah bei Jesus sind. Menschen, die ihr Herz nah bei Jesus haben und sich von ihm führen lassen. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, aber ich bin mir sicher, dass Gott in jeder Gemeinde sich die Leute berufen möchte, wenn wir wirklich ehrlich hinhören. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch als Gemeinde diesen Prozess wirklich aufs Herz nehmt, diese Berufung als einen wirklichen Hören auf Gottes Reden zu verstehen und zu leben. Dann bin ich mir sicher, dass Gott Berufungen ausspricht und auch euch eine neue Gemeindeleitung geben wird, die euch in den nächsten Jahren voranbringt. Amen.